Hallo und herzlich willkommen zum Kakomischer Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute habe ich zu Gast Nico Hallermeier. Und Nico ist mit seinen 23 Jahren sehr, sehr jung dafür, dass er einen komplett ortsunabhängigen und weitestgehend finanziell freien Lifestyle führt. Er bewegt sich über die ganze Welt und plant dennoch, sich niederzulassen. Und in unserem Gespräch tauchen wir ein in, was es bedeutet zu verkaufen, was es bedeutet Geld zu verdienen, mit Geld eine Wirkung zu erzielen, was es bedeutet ethisch zu verkaufen, also mit deinen Werten verbunden zu sein und Menschen zu helfen, sich entweder für dein Produkt oder vielleicht sogar gegen dein Produkt zu entscheiden. Wir sprechen darüber, was es bedeutet zu führen, eine Führungskraft zu sein, was die Qualitäten von guter Führung sind, wo ich auch viel aus meinen Erfahrungen mit Kakaomischer teile und wir tauschen unsere Vision miteinander aus. Es ist ein sehr, sehr schönes Gespräch, bei dem ich mich freue, dass du zuhörst und ich wünsche dir viel Freude dabei. Hallöchen und herzlich willkommen zum Kakaomischer Podcast. Nico, wie schön, dass du da bist.
Ja, danke schön für das Willkommensein hier. Ich freue mich auf ein geiles Gespräch mit dir.
Yo. Und ich fange ganz gern bei meinen Gesprächen an, so mit dem, was war, der Vergangenheit und wo wir herkommen, weil ich sag mal, du befasst dich auch viel mit Emotionen, also mit tiefer liegenden Ebenen des Seins. Und das war ja nicht immer so. Ich habe aus meiner Recherche so rausgefunden, dass du schon auch verkaufsorientiert bist, viel zu tun hattest mit Sales, mit Vertrieb, mit wie mache ich letztendlich Geld, wie generiere ich Umsätze. Ne? Und das ist ja, sag ich mal, was so Zahlen, Daten, Fakten basiert ist und vielleicht auch so ein bisschen schneller, höher, weiter. Absolut. Und da würde mich dieser Zeitpunkt interessieren, wann dir in deinem zahlenbasierten Sein die Emotionen reingegrätscht haben.
Geile Frage. Ich muss ein bisschen ausholen. Und zwar ist es nicht immer so, dass ich schon im Sales war. Ich bin aktuell immer noch im Sale. Bei mir ist es so, ich habe damals als Kfz-Mechatroniker angefangen. Komplett andere Richtung, ne? Und dann festgestellt, hey, ich will reisen gehen, ich will rauskommen. Einfach mehr nach meinen Werten und nach meinen Prinzipien zu leben, habe aber dadurch einfach festgestellt, hey, als Kfz-Mechatroniker funktioniert es nicht ganz, ortsgebundene, und bin dann relativ schnell da für mich auch draufgekommen, hey, ich muss was ändern, habe damals, wie wahrscheinlich sehr viele auch von deiner Community irgendwie, ich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, ne? War nie so der Punkt, wo es dann wirklich, sagen wir mal, der Durchbruch war, und damals habe ich dann einfach ein Coaching gemacht. Und das war so der Bottleneck, wo ich schon mal das erste Mal so mit Emotionen in Kontakt gekommen bin. Ich muss sagen, ich bin ein sehr gut verbundener Mensch, würde ich jetzt mal so sagen, von mir selber aus, mit mir selber gut verbunden. Aber ich habe damals schon das erste Mal gemerkt, du wirst wahrscheinlich auch schon die ein oder andere Arbeit an dir gemacht haben, was ich jetzt von dir schon mal gesehen habe. Und der Punkt ist so der, ich habe verstanden, und auch gespürt, du kannst Glaubenssätze, diese ganze Arbeit, kannst du rational machen. Aber wenn du nicht den emotionalen Körper mitnimmst, dann fehlt immer ein Anteil. Weil diese ganzen Glaubenssätze haben ja auch irgendwo einen emotionalen Gegenpart, ne? Mitspieler, wie sich dieser Glaubenssatz damals in uns ja implementiert hatte. Und da habe ich relativ schnell dann auch gemerkt, hey, ich brauche diese emotionale Komponente. Und dieses hat sich dann immer einfach mehr über meinen Weg dann so eingeschlichen, diese emotionale Arbeit auch. Bin seit 2,5 Jahren auch komplett im Vertrieb, in Sales selbstständig, was mir auch mega Spaß macht. Also wirklich mega Spaß macht. Aber was du jetzt auch nochmal gesagt hast, so dieses höher, schneller, weiter, ist auch ein großer Punkt, was ich sehr gerne mag. Der Punkt ist aber halt der, wenn du deine inneren Themen in Beziehung, auf Reisen, ich bin jetzt 2,5 Jahre unterwegs, wenn du die nicht angehst, kommen die immer wieder so von hinten angeschlichen und holen dich immer wieder ein. Kennst du wahrscheinlich, oder? Und das war so der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, hey, ich darf mich dem mal wirklich stellen. Und ich habe das Tool für mich gefunden, Emotional Release, und bin da auch dann sehr tief reingegangen, habe Sessions bekommen, habe mich dann auch selber dazu entschieden, dieses Tool selber zu lernen, Menschen dabei selber auch zu unterstützen, den Raum zu halten. Und das war dann so der Verständnispunkt auch darüber, hey, es ist nicht nur alles im Kopf, sondern wir dürfen einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt mitnehmen, und zwar unseren Körper.
Nimm uns mal mit auf die Reise, so Neo-Emotional Release, kann ich mir so vage was drunter vorstellen, okay, es geht um Emotionen, die sollen freigelassen werden, und wie findet das statt, gibt es da ein Ritual für eine Zeremonie, ist das Körperarbeit, wie stelle ich mir das vor?
Ja, Emotional Release ist ein, vor allem Neo-Emotional Release ist ein gesamtheitlicher Bodywork-Aspekt, wo du verschiedene Komplexe zusammenbringst, verschiedene Art und Weisen. Und viele denken immer bei Emotional Release, wenn sie das hören, ich muss schreien, ich muss weinen, ich muss lachen, all diese Sachen. Und ja, wir Menschen haben sehr, sehr, sehr viel verstaute Emotionen in uns, blockierte Emotionen in uns. Aber es geht nicht immer nur darum, dass wir diese Emotionen, sagen wir mal, nur immer rauslassen. Weil oft geht es einfach mal auch darum, uns selber zu halten. Und das ist das, was du bei Emotional Release machst. Du kannst es in Gruppensessions machen, du kannst es in Einzelsessions machen, wie es ich zum Beispiel sehr viel mache, sowohl online als auch offline, wo du den Mensch den Raum gibst, so zu sein, wie er zum Beispiel damals nicht hat sein dürfen, um diese Emotionen auszuleben. Ich gebe ein kurzes Beispiel. Du hast damals als Kind irgendwie gehört, hey, dafür bist du nicht gut genug, wenn du diese Schulnote nach Hause bringst. Hey, nicht gut genug. Hat ein gewisses Gefühl uns ausgelöst. Und uns Menschen fehlen drei Dinge im Leben, die Dinge in uns hinterlassen. Einmal, wir wurden nicht geliebt, wir wurden nicht gesehen oder wir wurden nicht gehört. Und das ist eigentlich ganz, ganz, ganz einfach runtergebrochen, das, was du bei Emotional Release machst. Natürlich mit Technik, wo du verschiedene Techniken mit einbaust, Bodywork, Triggerpointe, auch in deinen Körper drückst oder auch Breathwork, ne? Also ganz, ganz viele verschiedene Sachen auch, um wirklich der Emotion auf den Grund zu kommen, den Trauma, was auch immer da ist. Genau.
Und wie merke ich denn, dass das jetzt genug Emotion ist? Also ich hatte da selber mal einen sehr intensiven Prozess, wo ich in meine Kindheit reingegangen bin. Das Kind in dir muss Heimat finden. Gibt so ein Buch von Stefanie Stahl, genau. Und da habe ich mich reingestürzt, habe das in einer Woche verschlungen, obwohl die ausdrücklich schreibt, man soll sich Zeit dafür lassen. Und dann hing ich in meinem Schattenkind und habe nur noch geheult, Rotz und Wasser, und dachte mir, oh Gott, was bin ich für ein armer Mensch, so eine Kindheit erlitten zu haben. Und irgendwann bin ich dann selber auf die Idee gekommen, hey, aber vielleicht reicht's. Vielleicht habe ich jetzt genug meinem Schattenkind, diesen Emotionen, die ich früher nicht fühlen durfte, nicht konnte, es nicht sicher war zu fühlen. Vielleicht habe ich denen sogar zu viel Raum gegeben. Und da würde mich jetzt interessieren, so woher weiß ich, okay, jetzt ist vielleicht genug geweint, jetzt ist an der Zeit, dass ich aufstehe und weitergehe.
Sehr, sehr geile Frage. Ich würde sagen, dass es sehr, sehr individuell ist von Mensch zu Mensch. Und ich glaube, dass es genau diesen Punkt braucht, wo du merkst, hey, irgendwann fängst du an zu loopen. Also du drehst dich in gewissen Emotionen, weil es ist ja was auch sehr viel, sage ich mal, in der Heilungsszene passieren kann, dass dieses ganze Thema glorifiziert wird, dass du heilen musst, du musst noch da eine Session, noch da eine Breathwork, noch da eine, keine Ahnung, Soundhealing-Journey, noch eine Zeremonie hinterherjagen, und das kann sich auch deine Community gerne mal fragen, loop ich in bestimmten Emotionen immer wieder rein? Also komme ich immer wieder bei derselben Emotion raus. Weil es ist sau wichtig, diese Emotion einmal zu fühlen und zu spüren, wirklich. Aber es ist dann genauso wichtig, dann auch, und da kommt halt jetzt wieder unser Ratio rein, ne? Konkrete Action Steps zu tun. Wie kann ich das jetzt in mein Leben anders machen? Und das ist sowas, wo ich tatsächlich sagen kann, hey, Wo fängst du an, das Loopen? Wo kommst du immer wieder bei demselben Punkt raus? Wann kommt immer wieder dieses gleiche Thema hoch? Wann nervt es wirklich so? Und ab dem Zeitpunkt würde ich tatsächlich sagen, so hey, hat man sich selber erlaubt, genug zu spüren? Weil anderweitig kommt dann irgendwann dieser Abwärtsstrudel in diese Opferhaltung auch rein. Ne? Also ich glaube, so hast du dich vielleicht auch damals dann ein bisschen so gefühlt, hey, ich bin so ein kleiner Junge, der sich gerade sehr arm fühlt oder so, oder sehr schlimm fühlt. Ne?
Genau, und wo es noch nicht genug ist. Also vielleicht dadurch, dass ich mich nicht genug fühle, ich auch das Gefühl habe, ich kann mir nicht genug geben, ich kann gar nicht genug fühlen. Also es ist, ja, es ist so eine Situation von Ohnmacht und ich brauche mehr, bitte heil mich, auch jetzt in Bezug vielleicht auf irgendwelche Gurus, Schamanen, wie auch immer. Ja. Es ist wirklich eine gefährliche Position zu sein, weil man da, glaube ich, auch sehr schnell die Verantwortung abgibt. Weil man ja das Gefühl hat, okay, ich kann gar nicht genug leisten, um mich wieder in Ordnung zu bringen. Irgendwas mit mir stimmt nicht und ich muss das irgendwie im Außen suchen. Und ich glaube, das ist eine schöne Herangehensweise zu sagen, okay, wenn sich's wiederholt, wenn ich immer wieder am gleichen Punkt rauskomme, ist es vielleicht an der Zeit, dass ich mich da selber raushole und Dinge verändere.
Ja, voll. Ja, also das muss ja immer, es klappt nicht immer, dass man alles alleine schafft. Ne? Also für das gibt's halt auch Leute da draußen, die einen begleiten. Coaches, Berater, Zeremonien auch so. Ne? Aber du hast was sehr, sehr, sehr Geiles angesprochen, so diese Verantwortung zu übernehmen, sich einzugestehen, hey, ich habe vielleicht eine scheiß Kindheit gehabt, ich habe vielleicht ein Trauma da in mir, aber deshalb nicht das Trauma, das Leben komplett einnehmen zu lassen, sondern von dem Standpunkt aus, was du jetzt hast, hey, was will ich denn in der Zukunft für eine Person sein? Und dann ist es halt sehr geil, weil dann kann man Reverse Engineering machen. Okay, diese Person will ich in der Zukunft sein. Und welche Sachen muss ich denn jetzt in meinen Alltag reinholen? Wie will ich denken? Wie will ich handeln? Wie will ich fühlen? Und das ist sowas, finde ich, wie man das sehr, sehr geil reintappen kann in diese Sachen.
Welche Wachstumsschritte hast du da für dich gemacht? Also wie hast du dein Leben in diesem Sinne reverse engineert und was hast du dir selber damit ermöglicht oder vielleicht auch nicht ermöglicht? Mhm.
Also was ich mir ermöglicht habe, ist das, dass ich gesagt habe, hey, ich habe immer gesagt, so mit 10, so, ich werde mit 40 nicht mehr arbeiten. Ich werde irgendwo am Meer sitzen und so. Und das ist das, was ich mir ermöglicht habe, mit jetzt 23 Jahren sagen zu können, hey, ich bin zeitlich, örtlich, finanziell flexibel genug, da zu sein und das zu tun, was ich mache, was ich möchte. Und dafür muss es halt einen gewissen Plan für dich auch haben. Ne? Also wie willst du das für dich umsetzen? Für mich war halt zum Beispiel auch diese innerliche Freiheit super wichtig durch emotionale Arbeit, durch mentale Arbeit, den Geist zu schärfen auch. Und so habe ich das da in der Form reverse engineered, dass ich mir geguckt habe, hey, was für ein Skill brauche ich denn zum Beispiel, um remote arbeiten zu können? Was muss ich für mich tun, dass ich mich in meiner Beziehung emotional frei fühle, dass ich keine Abhängigkeit oder so auch habe. Ne? Sowas sind Dinge, die habe ich mir ermöglicht und die sind definitiv umsetzbar. So, ne? Natürlich habe ich Dinge, die ich für mich jetzt noch nicht alles ermöglicht habe. Also keine Ahnung, ich will natürlich auch noch weiter wachsen. Die Frage ist halt immer, in welchem Pensum? In welchem Pensum und wie schnell? Weil du kannst auch sehr, sehr schnell, das ist auch das, was du vorhin, glaube ich, meintest, ne? Dieses höher, schneller, weiter, boom, 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 kannst du dich halt auch mega verirren, ultra. Und da würde ich halt sagen, so, hey, es ist okay, gewisse Dinge noch nicht erreicht zu haben. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, ein sechsstelliges Jahreseinkommen oder so. So, oder zum Beispiel sagen, hey, ich muss jetzt schon ein Haus haben, ich muss jede emotionale Blockade schon aufgelöst haben, ich muss emotional frei von meiner Partnerin sein, so. Wir Menschen haben alle eine gewisse Abhängigkeit, eine gewisse, Wir wollen etwas und da sind wir. Und genau das macht ja auch das Leben irgendwo geil, oder?
So. Das kreiert die Spannung.
Genau, es kreiert die Spannung. So, ich will dahin. Und das war das Gleiche mit dir, mit deinem Kakao wahrscheinlich. So, du hast es für dich entdeckt, hey, das ist möglich und das will ich den Menschen irgendwo zeigen.
Ja, Mann. Ja, und das bringt uns auf eine Reise. Also es ist ja, würde ich sagen, so bei den spannendsten, wertvollsten Geschichten, auch von den größten Unternehmern, war es selten so, dass jemand gesagt hat, ich will Millionär werden, dann ist er losgegangen, hat XY gemacht und war Millionär. Sondern es ist wirklich eine Reise von verschiedenen Versuchen, Anläufen, Scheitern, Fehler machen, Sackgassen, dann aber unglaublich viel Glück haben, aus der Patsche gerettet werden. Und am Ende sind diese Menschen nicht einfach nur froh, dass die eine Million gemacht haben, sondern diese Menschen sind dankbar für diese Reise auf dem Weg dorthin.
Geil, so. Ja.
Es geht wirklich darum, glaube ich, diese Reise zu machen und die Lektion auf dem Weg mitzunehmen. Weil, ich meine, wir sehen es ja bei den Studien mit den Lottosiegern, die dann auf einmal Millionen zur Verfügung haben, die werden nicht glücklicher und sie behalten das Geld im Normalfall auch nicht. Das heißt, am Geld alleine kann es nicht liegen. Das heißt, es ist wirklich dieser Weg dahin und wie wir damit umgehen, ob wir das als Lektion verbuchen oder ob wir nur sagen, ja, schon wieder Pech gehabt.
Ja.
Und wie auch immer.
Ja, voll.
Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Eine Sache, über die ich gerne mit dir reden möchte, was du vorab genannt hast, ist das Thema Führung, Leadership. Mhm. Und da wüsste ich gern, wie in deinen Augen eine gute Führungsperson oder Führungsqualität aussieht und was diese mitbringen muss und wie das in unserer Welt vielleicht gelebt oder nicht gelebt wird.
Mhm. Das Thema, warum mich das gerade so bewegt, ist, weil es gerade so zwei krasse Feldlager gibt. So, die krasse alte Führung, hey, Zahlen, Daten, Fakten, also auch sehr männlich dominiert, diese ganze Art und Weise von Führung. Auch diese Art und Weise von Führung, diese emotionale Führung. Und mich beschäftigt das ganze Thema gerade sehr, weil ich selber mich da gerade einarbeite in das Thema, weil ich gerade selber auch ein Team führe, ein Sales-Team führe. Und ich mir halt die Frage gestellt habe, so, hey, wie möchte ich denn führen? Und das Ernüchterndste, was ich dir sagen kann, war tatsächlich erstmal, hey, bevor ich andere Menschen führen will, muss ich erstmal geführt werden von einer anderen Person. Hm. Muss ich zulassen, mich führen zu lassen. Kontrolle loslassen.
Mhm.
Und dann der nächste Schritt ist, okay, wenn ich das kann, dann ist der nächste Schritt, mein Leben selber zu führen. Also erstmal meinen Scheiß, sagen wir mal, ganz hart ausgedrückt zusammenbekommen und in die richtige Richtung bekommen. Und dann als nächste Phase, so, das ist halt dann das Level, wo ich sagen kann, dann kannst du Menschen führen, wenn du diese zwei Phasen unten aufgebaut hast. Weil dann erst hast du verstanden, hey, wie ist es, geführt zu werden? Wie fühlt sich zum Beispiel ein Arbeitnehmer? Wie fühlt sich es an, sich selber zu führen? Und dann kann man reingehen und ich will nicht sagen, hey, dann kann jeder führen, um Gottes Willen. Ne? Also diese ganzen Sachen muss man halt auch lernen. Aber was halt auffällt, vor allem bei den Männern habe ich den Eindruck, ich habe gesehen, du hast auch mit Alex Viertel einen geilen Podcast gehabt, dass halt eine gewisse Art und Weise von Führung einfach verloren gegangen ist. Weil wir nicht mehr genau wissen, so, hey, durch das ganze Social Media, du kannst das machen, du kannst das machen, du kannst das machen. Sind wir getrennt irgendwo von uns.
So, und der Algorithmus führt.
Ja, genau. Und es geht ja nicht darum, dass irgendjemand sagt oder ich mich jetzt hinstelle, hey, mach das so und so, sondern es geht darum, wie möchtest du dein Leben führen? Und das ist so das, was mich da gerade so bewegt. Und ich würde tatsächlich sagen, dass es eine geile Mischung ist, halt wirklich aus einem guten rationalen, integrierten Anteil und einer guten, gehaltenen emotionalen Anteil auch heraus zu führen. Und dadurch resultierend halt einfach wirklich Verantwortung zu übernehmen. Weil das ist, was fehlt. Das ist tatsächlich, was fehlt in unserer Gesellschaft.
Ja, es ist so spannend, was du sagst. Also diese Basis, die wird ja zum Beispiel bei unseren Politikern, Politikerinnen überhaupt nicht überprüft. So, wie geht's den Kindern von Olaf Scholz? Hat er überhaupt Kinder? So, wen hat er vorher geführt und wie ging's diesen Menschen? Wie waren die Unternehmen, in denen er gearbeitet hat? Was, also weißt du, eigentlich ist das ja alles da, das lässt sich alles recherchieren und theoretisch mit Hilfe von AI oder wie auch immer lässt sich sehr gut herauskristallisieren, ob ein Mensch Führungsqualitäten hat. Genauso wie bei Lehrern in der Schule. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber auch bei mir an der Uni und an der Schule waren, ich würde sagen, 2/3 der Lehrkräfte wirklich nicht zum Führen geeignet oder so mit sich nicht im Reinen, dass sie das unweigerlich auf die Schüler projiziert haben und die Schüler für ihr missglücktes Leben schuldig gemacht haben. Und letztendlich passiert da ja eine krasse, wie soll ich sagen, so eine krasse Abhängigkeits-Retraumatisierungsgeschichte, die sich dann zum Teil abspielt mit schreienden Lehrern und heulenden Kindern und so. Also ich hab da auch echt die wildesten Sachen erlebt. Und da denke ich mir, krass, also dass sich da keiner wirklich Gedanken macht, so wie wir beide jetzt. Und ich meine, du bist 23 Jahre alt, ne? Und die Politiker sind weitaus älter, haben irgendwas studiert, da Doktortitel und hast du nicht gesehen.
Ja.
Und da mal wirklich hinzuschauen. Und ich glaube, da braucht es auch einen gewissen Mut zu sagen, ich gucke da jetzt hin, habe ich überhaupt die Führungsqualitäten? Unabhängig davon, wie mein Lebenslauf aussieht und was die Parteimitglieder sagen, whatever, bin ich überhaupt wirklich in der Lage, das zu tun? Und ich glaube, das merkt man den Menschen auch an. Ne? Das merkt man den Menschen an, ob er wirklich sich dem stellt oder sich nur denkt, okay, ist jetzt ein cooler Job, sieht gut im Lebenslauf aus.
Voll. Und das ist halt, weißt du, und das ist halt der erste Schritt auch zu sagen, hey, sich selber zu fragen, habe ich diese Komponenten in mir? Will ich das überhaupt? Mhm. Und wenn da Nein rauskommt, so dass du die Fähigkeiten noch nicht hast, entweder hast du den Antrieb dazu, hey, ich will es werden, weil mich das erfüllt, dann ist es erstmal der erste Schritt, sich zu eingestehen, hey, fuck, ich habe es vielleicht noch nicht. Mhm. Aber genau das ist eben diese Verantwortung zu sagen, ich habe es nicht, aber es ist in Ordnung. Was kann ich jetzt dafür tun, dass ich da hinkomme? Und ich finde es sehr spannend, was du sagst, weil mich würde es mal auch interessieren, so was deine Definition von gesunder Führung vielleicht auch ist. Hast du jetzt aus dem Stegreif vielleicht was, wo du sagst, hey, ja, das wär's?
Ich meine, ich bin ja selber so in den letzten 2 Jahren wahrscheinlich hauptsächlich in eine Führungsposition gerutscht. Mhm. Nicht, weil ich gesagt habe, ich werd jetzt Führungskraft, sondern weil ich gemerkt habe, dass die Arbeit, die anfällt in meiner Selbstständigkeit, dass ich die gar nicht mehr alleine bewerkstelligen kann. Also wirklich aus einer Not heraus habe ich Leute gebraucht. Das waren zum Teil Freunde von Freunden. Mhm. Irgendwie, ich habe da irgendwen in die Kakaomanufaktur gestellt und gesagt, hier, kipp das da rein und mach das da und mach es, wann du willst und wie du willst. Hauptsache am Ende ist es gemacht. Ne, das war von Anfang an so ein bisschen mein Führungsstil. So was, wie du es gesagt hast, das Emotionale, ne? Solange wir uns gut verstehen, solange deine Vertrauensbasis ist und das Ergebnis klar ist, so, it's up to you, vollkommenes Vertrauen. Und jetzt so im letzten Jahr, würde ich sagen, durfte ich feststellen, dass vor allem, wenn das Unternehmen floriert, wenn es wächst, wenn es größer wird, sich verändert, wenn dann keine klare Struktur gesetzt ist, wenn dann nicht zu 100% klar ist, mir in dem Fall, wo geht die Reise hin und was brauchen wir nicht, wie soll es aussehen, was geht nicht, dann gerät es aus dem Ruder. Ich meine, ich war auf Kupangan, wo du ja auch eine Zeit lang warst, und in der Zeit lief das Business sehr, sehr gut und ich habe da so eine Workation besucht, war total inspiriert und habe von Kupangan aus, ich glaube, 3 oder 4 neue Mitarbeiter eingestellt in der Manufaktur und habe gesagt, kommt dazu, wir brauchen Leute so, das fügt sich alles, dachte ich, ne, so wie es sich vorher gefügt hat mit den ersten 2, 3 Leuten oder den ersten 5, kamen dann nochmal 3, 4 dazu, aber was ganz Spannendes passiert, nämlich, dass obwohl der Umsatz sich erhöht hat, auch die Arbeitszeit viel höher gegangen ist, als anzunehmen war. Ich dachte, okay, wir haben zwar mehr Menschen, also müsste es eigentlich proportional nach oben gehen, aber die Arbeitszeit ist überproportional nach oben gegangen. Nicht für mich, sondern für die Menschen in der Manufaktur. Ah. Weil auf einmal waren es mehr Menschen, es war keine klare Struktur da, es war sehr, sehr viel Abstimmung, sehr viel Unklarheit, es sind Fehler passiert, das musste rückgängig gemacht werden. Und auf einmal, es ist so, als hätte ich eine Sandburg gebaut. Und dann habe ich auf diese Sandburg nochmal oben drauf gebaut. Ne? Und wie das manchmal so ist, sackt es dann unten weg. Und dann fängst du an, irgendwie von außen alles zusammenzuschieben, das irgendwie retten zu wollen. Da habe ich gemerkt, okay, nee, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Ich versuche hier gerade auf Sand zu bauen. Und erstmal brauchen wir hier ein Fundament. Und so seit den letzten paar Monaten, würde ich sagen, bin ich aktiv dran, sag ich mal, dieses Fundament zu kreieren und mir auch selber einzugestehen, dass vielleicht Menschen, die ich in gewisse Führungspositionen gebracht habe, dass diese Menschen dafür gar nicht geeignet sind. Das sind die liebsten Menschen überhaupt, Freunde, beste Freunde, wo ich leider sagen musste, hey, sorry, dass diese Position ist nicht für dich. Und zum Glück sind das so weit entwickelte Wesen, dass sie gesagt haben, hey Michel, du hast recht, was mache ich hier eigentlich so? Geil. Ja, weil manchmal gibt sich das so, ne? Ein Unternehmen wächst und dann fragst du die Mutter oder den Onkel oder wie auch immer, hilf doch mal mit. Auf einmal sind die in der Führungsposition, haben aber keine Ahnung, was das bedeutet. Und dann ist man sich aber zu schade oder diese menschliche Beziehung ist einem zu wertvoll, als dass man sagt, hey du, ich glaube, das ist nix. Und diesen Prozess gehe ich jetzt immer weiter nach, wirklich diese Klarheit mit mir selber zu haben und mit anderen zu haben und zu sagen, hey du, das können wir nicht machen, das ist zu teuer, so und so muss das aussehen. Und entweder lieferst du das oder ich muss leider nach jemand anderen gucken. Also wirklich ich würde sagen, es ist eine liebevolle Härte, die da zum Tragen kommt.
Geil.
Nicht, weil ich hart sein will, nicht, weil ich die Menschen nicht mag, sondern weil ich weiß, dass es ein paar Stellschrauben im Unternehmen gibt, von denen alles abhängt. Und wenn ich zulasse, dass irgendjemand diese Schrauben schlecht bedient oder locker lässt oder wie auch immer, dann gefährdet es das ganze System. Und am Anfang war es nur ich und vielleicht noch meine Eltern, die da irgendwie investiert waren, weil sie mir Geld geliehen haben. Aber auf einmal sind es 13, 14, 15 Leute, die wirklich ihren Sinn, ihre Kreativität, alles hier reinfließen lassen. Und wenn ich dann zulasse, dass 1, 2, 3 Personen, fahrlässig damit umgehen oder nicht das so liefern, dass wir gemeinsam wachsen können, dann gefährdet das die ganze Unternehmung. Mhm. Und da finde ich auch den Begriff der Unternehmung so spannend, weil es ja davon kommt, etwas zu unternehmen. Und so aus dem, ich glaube, 18. Jahrhundert oder was, wo das entstanden ist, gab es Unternehmen nur, wenn es was zu unternehmen gab. So, okay, scheiße, die Brücke ist eingestürzt, wir müssen diese Brücke wieder aufbauen, wir haben eine Unternehmung, wir sammeln Leute, dann bauen wir diese Brücke und dann wird das Unternehmen wieder eingestellt, weil die Unternehmung hat sich ja erledigt.
Beendet, ja.
Beendet, genau, fertig. Und das ist ja heutzutage nicht mehr so. Ne? Es ist höher, schneller, weiter und dann noch international und Affiliate und Franchise und weiß ich nicht. Und da merke ich, dass meine Vision letztendlich doch zu dem zurückkehrt, zu sagen, hey, es ist eine Unternehmung. Also ich will Kakao an die Menschen bringen, ich will Herzen öffnen, so lange wie es nötig ist, bis die Herzen sich von selber öffnen. So ein bisschen. Ne? Es ist wie wenn du ein Kind groß werden lässt, also es begleitest und irgendwann merkst, okay, das Kind braucht mich nicht mehr.
Ja.
Und dann halte ich auch nicht mehr an diesem Kind fest. Also es ist, ja, hat total viele Ebenen und ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so viel mit Führungsqualitäten konfrontiert sein werde und die bei mir selber suchen darf. Und gleichzeitig ist das ja enorm wertvoll. Also macht sehr viel Freude, aber auch sehr viel Arbeit.
Ich finde es mega inspirierend, wie du das gerade dargestellt hast auch nochmal. Sehr geile andere Perspektive nochmal zu meiner auch gewesen. Und auch mit den Unternehmungen, wie du das auch nochmal auseinandergezogen hast, dieses Thema. Finde ich auch sehr geil, wie du es zum Beispiel auf dein Unternehmen nochmal bezogen hast, weil schlussendlich bei dir geht es ja auch um den Menschen. Ne?
So. Mm,
ja. Und irgendwann, andere versuchen halt irgendwann nur noch ein Apparat draus zu schaffen, hey, give me cash. So, wir brauchen Geld.
Mm.
Will ich gar nicht sagen. Aber was ist so wirklich der intrinsische Beweggrund hinter dem? Und das finde ich sehr geil und hast du, glaube ich, auch nochmal sehr geil hier rübergebracht und verständlich gemacht auch. Also cool.
Mm, Dankeschön, danke. Ja, das ist mir heute Morgen erst gekommen. Ich war heute Morgen sehr, sehr träge, bin kaum aus dem Bett gekommen so und habe mich dann hier zum Joggen überredet selber und bin immer noch so ein bisschen träge, aber habe mich gemerkt, so ab dem Moment, wo ich mich an einen Laptop gesetzt habe, wusste ich, okay, hier sind wichtige Sachen zu tun. Ne, da sind Menschen, da sind Projekte, da sind Ideen. Und dann hat mir das wirklich Energie gegeben. Also von dem Punkt, wo ich dachte, boah, ich bin so träge und habe keine Lust und keine Energie, habe ich mich meiner Unternehmung gewidmet und habe gemerkt, wow, die gibt mir jetzt echt Sinn. Also es fühlt sich gut an, mich da reinzugeben, weil wenn ich jetzt das nicht zu tun hätte, dann würde ich wahrscheinlich einfach nur rumhängen und mich fragen, warum ich so träge bin. Mhm. Also ich glaube daran, dass Arbeit, in welchem Sinne auch immer, auch wirklich Sinn stiften und Freude bringen kann und auch befreien kann. Da gibt es ja diesen leider so malträtierten Spruch, der an einem der Konzentrationslager stand, Arbeit macht frei. Und das natürlich kannst du den so nicht mehr gebrauchen, weil das ist einfach heftigst, wie soll ich sagen, in eine dunkle Ecke gerutscht. Was ich bei mir allerdings feststelle, ist, dass wenn ich wirklich gar nichts Produktives in Anführungszeichen mache.
Ich habe sich auch gehört, ja.
Ja, sich der freie Teil meiner Zeit einfach nicht so wertvoll anfühlt. Ne? Ja. Also es braucht dieses Gefälle von Anspannung, Entspannung, Anspannung, Entspannung.
Ja, ich habe das gehört, wo du das in dem Podcast gesagt hast, dass du in Guatemala warst, du hast alles automatisiert gehabt und dann sitzt du da 2 Tage Highlife und danach denkst du, was mach ich jetzt? Das ist richtig, richtig geil. Und was du gesagt hast, wenn du von diesen, wenn man es jetzt mal nochmal, dieses Arbeit macht frei, wenn du die Bewertung von den damaligen Ereignissen wegnimmst und jeder Mensch für sich da einmal wirklich in die Tiefe reingeht, dann ist es auch, hat es einen sehr tiefen Sinn. Hat es einen sehr tiefen Sinn. Und was ich da immer, was ich immer sehr gerne sage, was man anfangen darf als Mensch, seinem Leben, seiner Arbeit einen eigenen Sinn zu geben, anstatt zu warten, hey, mein Chef gibt mir einen Sinn, jemand anders, eine Familie, ein Unternehmen, irgendetwas, sondern wirklich selber zu gucken, hey, wo ist denn jetzt der Sinn darin für mich? Und das kann was ganz Banales sein, weil viele Menschen, die denken immer über Sinn, hey, ich muss jetzt die Welt retten, ich muss jetzt der nächste Coach, Guru oder irgendetwas werden. Nein. Es kann auch einfach sein, dass du jemanden wie ich damals das Auto reparierst und dem den Schlüssel übergibst und dieser Mensch ist echt fucking happy. So, und du gehst am Abend mit deinen Jungs ins Training oder so oder triffst dich draußen, gehst spazieren, weiß was ich so. Das kann genauso Sinn sein. Es ist so, man darf so diese Assoziation wegnehmen, es muss immer so groß und so big sein.
Und das ist gar nicht so leicht, ne? Also wir kriegen ja seit wir winzig klein sind eigentlich eine Hierarchie präsentiert von so hast du zu sein und so bist du am besten und daran misst du dich. Und jetzt finde ich sehr, sehr schwierig. Also vor allem merke ich so die Vormittage sind bei mir wirklich der reinen Produktivität gewidmet und ich bin so fast schon ein bisschen versteift darauf, so am Vormittag was zu leisten und dann habe ich den Nachmittag sozusagen frei. Dabei, sage ich mal, sind am Vormittag auch meine kreativsten Stunden. Ich weiß gar nicht, wie es wäre, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und ein Bild malen würde oder anfangen würde, Gitarre zu lernen, ob das nicht viel besser funktionieren würde und mir viel mehr Freude bringen würde, als jetzt am Computer zu sitzen. Also das sind so Fragen, da traue ich mich persönlich gar nicht, das zu erkunden, weil ich irgendwie so eingefahren bin in, okay, das muss jetzt gemacht werden, das ist meine Prioritätenliste und so, wo ich mir denke, ich könnte im Leben so viel mehr Freiheit und Flow geben, wenn ich mich trauen würde und wenn ich das abstreifen könnte, was du gemeint hast.
Ja, und das ist halt, da sind wir wieder halt bei unseren, sagen wir mal, deutschen Denken auch, oder sagen wir mal, Deutsch, Österreich, Schweiz denken, ne? Wie wir halt aufgewachsen sind, das ist halt sehr leistungsorientiert, was ein sehr, sehr, sehr hilfreiches Tool ist. Die Frage ist halt, wie krass wir das ausleben. Und das, was man halt auch merkt, zum Beispiel, was du auch gesagt hast, so, ne, dir gibt Sicherheit zu sagen, hey, ich arbeite dem vormittags die produktiven Sachen ab und erlaube mir deshalb nicht, zum Beispiel was Kreatives machen. Weil vielleicht irgendwo evolutionär bedingt hinten in deinem Kopf drin liegt, wenn du das jetzt machst, dann, keine Ahnung, worst case, rennst du dein Business gegen den Baum. Weißt du? Mhm. Und genau so ist er das so. Wir, so diese Sicherheit, unser Sicherheitsdenken. Und Es ist halt so krass, wenn man gewisse Dinge einfach schon gemacht hat. Das ist ja das, du hast ja auch gewisse Steps einfach in dein Unternehmen, in dein Leben als Mensch gewagt. Wir denken immer, das ist die Sicherheit, die wir brauchen. Aber eigentlich ist Sicherheit immer nur so eine Illusion, so eine unsichtbare, wo wir denken, hey, das hält uns jetzt. Mhm. Aber wenn man reingeht, dann kann man auch immer wieder was Neues kreieren, was einen Sicherheit gibt.
Absolut. Und wie du sagst, das ist eine Illusion, die Sicherheit, beziehungsweise ist es eine Illusion zu glauben, dass uns irgendjemand anders Sicherheit gibt. Auch wenn es die Partnerin ist, der Partner, merke ich auch, dass ich nur Sicherheit in meiner Beziehung finde, wenn ich mich in mir sicher fühle. Weil wenn ich anfange, mein Glück, meine Liebe, alles auf meine Partnerin, auf meine Frau zu projizieren, dann bin ich auf einmal in einer ganz unsicheren Position, weil dann braucht sie einen schlechten Tag haben und für mich bricht die Welt zusammen, weil sie hat mich nicht mehr lieb. Dabei muss sie mir doch meine Liebe geben und so. Mhm. Das heißt, es ist wirklich immer wieder bei mir so, bei mir. Und da haben mich meine ganzen Reisen auch hingebracht zu merken, okay, auch wenn es im Außen irgendwie der Punk abgeht, ich habe ja, irgendwie aus jugendlicher Leichtsinnigkeit in Rio de Janeiro eine Favela besucht gehabt und da standen halt so junge Männer, so weiß nicht, 16, 17 Jahre alt, mit so fetten Maschinengewehren in den Straßen und wir laufen dran vorbei und der Typ, mit dem ich unterwegs bin, meint so, nee, mach dir keine Sorgen, die tun dir nichts, die wissen nicht, wer du bist und so. Und da habe ich so gemerkt, okay, krass, ich kann jetzt voll am Rad drehen und losheulen, aber ich kann auch einfach mir selber trauen, dass diese Situation irgendwie schon was Richtiges für ja. sich hat und dass ich auf jeden Fall gestärkt und weise aus dieser Situation hervorkomme. Und da finde ich, hilft dieser Glaubenssatz auch zu sagen, das Leben präsentiert uns nichts, was wir nicht meistern können, was wir nicht schaffen können, sondern es ist alles genauso, wie es sein soll.
Ja, es hört sich immer so leicht an, ne? Für alle so, oder auch für mich, für dich wahrscheinlich auch irgendwo, aber kann sich halt auch sehr überwältigend anfühlen, wie zum Beispiel in so einer Situation, wenn da eine Gruppe von Männern vor dir steht mit Maschinengewehren, so, das, ja, ist ein sehr, sehr krasser Punkt, was du gesagt hast, so diese in sich immer wieder zurückkehren. Mhm. Jeden Abend, so, bevor du die Augen schließt, hey, komm mal wieder an.
Ja. Das ist ein schönes Abendritual, tatsächlich.
Ja.
Hast du denn Routinen, Rituale, die dich immer wieder zu dir zurückkehren lassen? Was hilft dir so im Alltag, bei dir zu sein?
Mhm, ja. Ich habe Routinen. Ich brauche Routinen, weil ich bin einen Monat da, einen Monat da. Also vor allem dieses Jahr sehr exzessiv vom Reisen her. Und da brauche ich so meine Routine. Ich habe zum Beispiel, wenn ich morgens einfach rausgehe, aufstehe, habe ich immer... Ich mahle meinen Kaffee selber mit einer kleinen Handmühle. So, das ist mein Ritual. So, ich komme an am Morgen. So, das ist so für mich, hey, diese 15 Minuten, da kann keiner stören. Auch nicht meine Partnerin. So, das ist einfach für mich. Und das gibt mir halt zum Beispiel dann auch voll so den Space für mich. Ansonsten natürlich Meditation habe ich für mich. Gar nicht jetzt irgendwie mit Musik oder mit irgendwie... mit
Technik,
sondern wirklich einfach nur sit, einfach nur hinsitzen, einfach nur wirklich, was ist gerade präsent, wie fühle ich mich gerade und dann immer wieder zurückzukommen. Ich finde halt da Atmung ein sehr, sehr, sehr schönes Tool, was halt immer wieder einen zurückbringt. Und ansonsten, was mir tatsächlich den größten Hebel für meinen Alltag gibt, das ist Sport. Ich gehe 5-mal die Woche ins Fitnessstudio. Und für mich ist Fitnessstudio nicht dieses so, hey, ich muss pumpen, um jetzt krass Muskeln aufzubauen. Ja, ich finde es nice, wenn ich Gewichte stemme. Aber für mich geht es vielmehr darum, eine Regeneration zum Beispiel von meinem Arbeitsalltag zu haben. Das ist wie ein Katalysator. Ich gehe ins Fitnessstudio und es bläst mein Hirn wie gefühlt einmal durch. So, und das ist so tatsächlich, würde ich sagen, für mich die krasseste Routine, weil es Disziplin mitbringt. Du machst jeden Tag etwas für dich, tust was für deine Gesundheit. Und das ist sowas, was sehr gut für mich ist, was mir sehr, sehr gut tut. Und am Abend mache ich tatsächlich immer sehr flexibel für mich, was mir gut tut einfach. Wie gesagt, wenn ich Bock habe, ins Meer zu gehen, jetzt zum Beispiel, dann gehe ich ins Meer. Ich finde, man kann nicht immer sagen, hey, du hast die goldene Routine, sondern es ist ein Weg für sich herauszufinden, was tut mir jetzt gerade für meinen Lebensbereich gerade jetzt genau auch gut.
Ja, und es kann tatsächlich sogar gefährlich sein, immer wieder die gleiche Routine zu fahren. Ja. Also unabhängig davon, wie es mir geht, knalle ich mir die gleiche Yoga-Praxis rein oder das gleiche Workout. Und manchmal ist unser Körper einfach auf Erholung gepolt. Ne? Wir haben wenig geschlafen oder wie auch immer. Und dann da trotzdem reinzugehen, kann eher schädlich sein als förderlich. Ne? Also klar, du trainierst irgendwo deine Willenskraft. Und mein Yogalehrer hat damals auch gesagt, do this practice for 100 days, your life will change completely. und dachte ich so, oh wow, danke, mache ich. Und letztendlich habe ich diese Praxis, ich glaube, 2 Jahre gemacht, wirklich durchgezogen. Ne? Und irgendwann habe ich gemerkt, vor allem die Male, wo es nicht hingehauen hat, warum auch immer, habe ich mich so richtig schlecht gefühlt. So als wäre ich, als hätte ich versagt und als wäre jetzt der Tag im Arsch. Und und dann habe ich gemerkt, wie abhängig ich von dieser Praxis geworden bin, ne? Ja. Wie sehr ich das gebraucht habe und dann nicht bekommen habe. Und dann habe ich gemerkt, wow, das für andere ist es der Kaffee, wo sie sagen, davor rede ich mit keinem. Und bei mir war es die Yoga-Praxis. Also ich glaube, da kann man sich auch schön selber in eine Abhängigkeit bringen und sagen, hey, safe. Ohne das geht's nicht.
Da bin ich auch ganz ehrlich. Das ist halt das Krasseste, dieses De-Attachment dann auch zu bekommen, sich wieder zu lösen von der Routine, wenn das vielleicht mal nicht klappt. So, und da muss ich auch ganz ehrlich zu mir sagen, genauso, wenn ich jetzt meinen Kaffee zum Beispiel morgen nicht habe, schwierig.
besser nicht ansprechen.
Ja, also so krass ist es nicht, aber ja, du weißt, was ich meine. Und das finde ich halt immer sehr spannend, was dein Yoga-Lehrer dir gesagt hat, so mach das 100 Tage und dann hast du den Holy Grail. Und das ist ja, was so viele auf Social Media immer wieder sagen, mach diese Routine, dann hast du das geilste Leben oder mach diese Session oder mach dies und jenes. Und ganz ehrlich, es ist einfach nur Marketing. Es ist Marketing. So.
Ja. Also zur Verteidigung meines Yoga-Lehrers Sidanshi, hat mein Leben sich komplett verändert, ne? Weil ich das war auch für mich ein Wendepunkt, weil ich vorher immer dachte, ich kann nichts, ich habe keine Disziplin, so wer bin ich, was bin ich, so wofür überhaupt? Und da war es das erste Mal, dass ich was wirklich durchgezogen habe, wo ich gesagt habe, das mache ich jetzt, und dann habe ich es durchgezogen und dann war ich stolz auf mich und dann bin ich halt ein bisschen drauf hängen geblieben. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das irgendwann mal beweisen, ne? Dass wir diesen ersten oder diese ersten paar Erfolge wirklich feiern, dafür hart arbeiten und so, aber uns nicht dem verpflichten und sagen, this is the holy grail. Ne?
Genau. Ja, weil es bildet halt auch Selbstvertrauen, wie du dann auch für dich gemerkt hast, wenn du kontinuierlich was durchziehst auch.
Ja, voll. Apropos durchziehen, ich würde gern zu sprechen kommen auf deine Karriere, weil du sagst, jetzt mit 23 ist ja ein schön junges Alter, ne? Irgendwie Kopangan, Teneriffa und alles dazwischen unterwegs, viel am Rumjetten. Wie hast du das gemacht und was war auch vielleicht deine emotionale Reise dahinter?
Also wie gesagt, ich war Kfz-Mechatroniker am Abend davor und ich habe mich dann selbstständig gemacht im Sales, habe mir da was aufgebaut in dem Bereich.
Also du hast Sachen verkauft für andere?
Genau, also ich mache High-Ticket-Closing für Coaches, für Online-Produkte oder für Unternehmen. Hast bestimmt schon mal gehört.
Also praktisch, es gibt einen Coach, der will sein 15.000 Euro Coaching-Programm verkaufen, an den Mann bringen. Und da hat er Personen wie dich, die praktisch mit den Kunden sprechen, den Kunden alle Vorteile erklären und dann am Ende auch das Ja holen.
Genau, also es ist, kennst ja bestimmt auch diesen Vertrieb da draußen, so eklig, schmutzig, so der dicke Vertriebler, der Deutsche, was jeder irgendwo so im Bild hat. Und genau darum geht es eben nicht, sondern es geht darum, für ein Coaching-Produkt, also ich liebe einfach Coachings zu verkaufen, weil es mir so einen großen Hebel gebracht hat, wirklich mit Menschen zu sprechen und denen bei einer Entscheidung zu helfen, denen dabei zu helfen, eine Entscheidung zu treffen für ihren weiteren Weg. Ob das jetzt ein Persönlichkeitsentwicklungscoaching ist, ein Business-Coaching, eine Mastermind, ne? Also es kann ja alles sein, wo halt der Coach oder das Unternehmen nicht mehr die Kapazität hat, diese Gespräche zu führen. Und das ist genau das, was ich mache, wo ich meine Dienstleistung halt dann reinbringe und diesen Menschen dann supporte. Und das ist halt was, was mir sehr, sehr viel Spaß macht, weil es halt ein anderes Bild von Verkaufen ist. So, natürlich verkaufe ich, natürlich bekomme ich Provision. Natürlich mache ich auch Einwandbehandlung, weil eine gewisse Person vielleicht gewisse Glaubenssätze auch hat, die sie von ihrem Erfolg weghalten. Aber das ist sowas, wo man halt hingeht, wenn man das auf eine ethische Art und Weise macht, seinen ethischen Kompass ausarbeitet, kannst du da halt sehr viel mit bewegen. Und das habe ich dann angefangen, mache das Ganze jetzt seit 2,5 Jahren und reise halt, habe das mit meiner Reise quasi gestartet. Und emotional war das die heftigste Achterbahn, die ich je durchmachen konnte, weil es Reisen und Arbeiten, Remote-Arbeiten halt super anstrengend auch sein kann. Du wirst es selber kennen, wenn du irgendwo in Kopangan oder woanders bist, Internetprobleme, du hast ständige Herausforderungen. Also du, das ist so das, warum ich zum Beispiel jetzt auch nach einer Base für mich suche und für meine Partnerin, weil es halt einfach angenehmer ist. Und das ist so das, wo ich halt für mich merke, hey, ich will da mehr Festigkeit auch. Aber es ist halt für mich tatsächlich der größte Wachstum gewesen. Weil wenn du weißt es selber bei dir, wenn du eine Selbstständigkeit aufbaust, du darfst so viel Verantwortung übernehmen. Über Finanzen, über Versicherung, diese ganzen Dinge, Steuern, diese ganzen Sachen. Und da hat es halt bei mir angefangen. Ja, und ich bin eben jung und das sagen mir auch immer sehr viele, hey, boah, du bist weit für dein Alter. Ja, aber es hat halt auch irgendwo seinen Preis, kann ich dir ganz ehrlich auch sagen. Also so, wenn ich jetzt andere 23-Jährige angucke, die haben vielleicht mehr Festivals gemacht, haben vielleicht mehr Party oder so gemacht. Werde ich das irgendwann bereuen? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, weil ich sehr, sehr happy bin mit meinem Weg, weil ich sehr nach meinen Werten gehandelt habe. Aber mir hat es halt mega Spaß gemacht und so. Das ist so das, was ich auch einfach immer weitermachen möchte. So das nach meinen Werten zu leben. Und da passt halt für mich Sales Management, diese ganzen Sachen in Kombination mit Emotional Release Arbeit sehr geil zusammen.
Spannend. Ja. Finde ich eine sehr, sehr schöne Facette des Verkaufens. Auch das hat ja wirklich einen negativen Beigeschmack in unserer Gesellschaft. Und ich meine, ich verkaufe ja selber ein Produkt und dürfte ja auch da mit meinen eigenen Glaubenssätzen wirklich intensiv arbeiten, wie ich an Leute herantrete. Und am Anfang war es so ein, hey, ich habe da was, hast du nicht Lust, das zu probieren? So, gib mir gern Feedback und so. Ja, ja. Also total unsicher und eigentlich dachte ich, dass das Gegenüber das gar nicht will, was ich da habe. Naja, das war so meine Herangehensweise. Und irgendwann, als die ersten Erfolge kamen und so, wurde ich immer selbstbewusster und mittlerweile bin ich sehr gefestigt in dem und kann sagen, hey, ich habe da was, das kann dir nützen und wenn du es nicht willst, geht es mir damit genauso gut.
Ja, genau.
Ja, und das ist, glaube ich, so diese Herangehensweise. Ihr nennt das ja Ethical Closing.
Genau.
Habe ich vorher auch noch nicht gehört.
Ja.
Finde ich sehr spannend und ich würde mit dir gern mal diese Trennlinie ziehen zwischen Ethical Closing und Unethical Closing.
Ja.
Und wo so die Unterschiede liegen und wo vielleicht auch jetzt fürs Publikum spannend, woran ich erkenne, wenn jemand versucht, mich eher zu manipulieren, als, wie soll ich sagen, zu unterstützen bei meiner Entscheidung.
Ja. Also es geht um deinen ethischen Kompass. Wir Menschen, wir haben alle Werte und Prinzipien. Und darum geht es genau, wirklich für sich herauszufiltern, was sind meine Werte und meine Prinzipien aus. Und von dem Punkt aus wirklich in ein Verkaufsgespräch zu gehen. Es geht nicht darum, in ein Verkaufsgespräch zu gehen, hey, ich muss jetzt den Abschluss machen, sondern mir geht es darum, mit der Person eine Entscheidung zu treffen, die ihr für ihr Leben hilft. Und das ist eben der spannende Punkt. Und das kann ein Ja für das Produkt sein, das kann aber auch ein Nein sein und eine Buchempfehlung oder ein anderer Coach. Weil es bringt mir zum Beispiel nichts, wenn du jetzt für Produkt A, ich nehme mal gerne das Beispiel, es bringt mir nichts, wenn ich einen Apfelbauern Birnen verkaufe. So, weißt du, Birnensamen, was soll der damit anfangen? Und genauso, das ist so dieser ethische Kompass. Und challenge ich eine Person im Verkaufsgespräch? Ja, natürlich, wenn eine Person sich mit ihren eigenen Glaubenssätzen in ihren Bullshit-Stories dreht, dann werde ich dir das sagen. So, ja, natürlich, ist auch wichtig, weil ich wahrscheinlich die erste Person dann sein werde, der das vielleicht jemand mal sagt. Was auch wichtig ist, was mir damals mega viel geholfen hat. Wo es halt dann ins Unethische reingeht. Das ist, wenn ich ein Apfelbauer bin und mir Birnensamen aufgedrückt werden, hey, das brauchst du doch. Mit Druck, Manipulation und mit irgendwelchen, keine Ahnung, Tricks und wie, hey, du musst jetzt heute eine Entscheidung treffen, weil wenn du jetzt keine Entscheidung triffst, dann wirst du nie wieder das kaufen können. Kann sich ja jeder selber mal die Frage stellen, wie fühlt sich das an? Nicht geil. Und wie willst du, wann kaufst du, Misha?
Wenn ich mich gut fühle.
Genau, wenn du Bock hast auf etwas. Und genau das ist das, was halt Menschen haben sollen. Rauszufinden, was braucht die Person, kann das helfen und dann yes. Und so ist die Definition für mich und auch für Susanne, mit der ich das Ganze zusammen mache.
Und ihr bildet ja auch darin aus. Genau. Ne? Es ist nicht nur, dass ihr das selber praktiziert, sondern ihr bildet darin aus und begleitet Menschen dann wahrscheinlich auch dabei, diesen ethischen Kompass für sich zu erkunden.
Genau. Ja, Susanne hat das vor 2 Jahren circa ins Leben gerufen, das ganze Projekt. Und wir bilden die Leute halt aus, die genau diesen Lifestyle halt auch wollen, einen High-Income-Skill zu erlernen, den auch, ja, dann an den Markt zu bringen, lernen wir in 9 Wochen den Leuten, wie man das Ganze machen kann, wenn man, keine Ahnung, in die Selbstständigkeit möchte, verkaufen möchte, anderen Menschen wie ich zum Beispiel eine Entscheidung mit beitragen möchte. Und da bilden wir das Ganze aus, wo man halt sagen kann, also es gibt sehr viele Ausbildungen. Wenn du da mal reingehst in das Thema Clothing, gibt es super viele Ausbildungen. Aber es ist halt ein Unterschied, ob du mit einem Lambo das Flexen anfängst oder ob du sagst, hey, willst du ein geiles Gefühl nach einem Verkaufsgespräch haben? Willst du einer Person weitergeholfen haben? So, und das ist eher der Ansatz, den wir halt pflegen. Und ich sag's ganz ehrlich so, es gibt die Seite und die Seite. So, für die einen ist das Druckverkaufen genau das Richtige. Für uns ist das Richtige, weil wir wissen, es ist nachhaltig. So, und es wird jeder Topf einen Deckel finden. So, und genauso ist es halt bei uns auch.
Ja, also tatsächlich ist das ein Thema, was mich sehr beschäftigt, auch die letzten Jahre sehr beschäftigt, weil ich von vornherein, noch bevor ich das Business, bevor ich Kakaomischer gegründet habe, immer das Gefühl hatte, wir sind in so einer krassen Konsumgesellschaft und die Menschen haben so viele Dinge, die sie nicht brauchen. Vor allem, als ich so am Reisen war, nur mit Rucksack auf und solche. Ich habe meinen ganzen Kram von zu Hause nicht gebraucht. So, wenn ich irgendwie einen Topf Wasser, Reis und ein Feuer zum drüber kochen hatte, so, da war es gut. Ja. Ne? Und das war wirklich low budget, zum Teil für weniger als 5 Euro am Tag bin ich da gereist. Couch gesurft und so, also volles Programm. Und ich habe gemerkt, wie wenig es braucht. Und dann sah ich mich konfrontiert mit der Gesellschaft und vor allem so mit diesem Bereich des Verkaufens, der suggeriert, hey, das brauchst du doch. Schau mal, das brauchst du und das brauchst du und das könntest du auch noch gebrauchen. Und wenn du das hast, bist du cool. Und wenn du das hast, bist du sexy. Genau. Und so, hat mich total abgeschreckt. Und ich weiß noch, wie ich zu meinem Vater gesagt habe, Papa, ich will kein Geld, ich hasse Geld. So, lass mich in Ruhe mit dem scheiß Geld. So, ich habe alles, was ich brauche. Und ich wollte da tatsächlich raus. Und habe aber für mich dann auch gemerkt, okay, ich kann aussteigen, aber das macht die Welt nicht besser.
Voll. Ja. Du bewirkst halt dann nichts so. Und das ist halt, willst du es halt einfach so weiterlaufen lassen oder willst du einen Impact dabei haben? So, und ist beides fein. Für mich, ich sage halt dann, wo resoniert es mehr mit dir? Und ich glaube, das ist auch bei dir zum Beispiel ein Weg, warum es dich jetzt mehr auch wieder dahin gekommen bist, hey, ich will auch was machen. So, und glaub mir, jeder hat diese Glaubenssätze in sich. Irgendwo ganz, ganz tief mit Geld irgendwo. Es ist ganz normal.
Ja, und ja, es ist so eine spannende Thematik, weil für mich die Gesellschaft offensichtlich da noch nicht angekommen ist. Auch die Marktwirtschaft, so das System, in dem wir uns befinden, ist ein, also wir wirtschaften die Welt runter. Das ist keine, also es ist kein Zyklus, in dem wir uns befinden. Wir leben nicht zyklisch mit der Natur, wir verwerten die Dinge nicht und geben nichts zurück, sondern wir saugen wie so eine Zecke, die an ihrem Wirt dran sitzt und Wir saugen und saugen und saugen und saugen. Und uns ist scheißegal, also jetzt uns im großen Sinne, die Industrie, die Nation, wie auch immer, ist scheißegal, wie es dem Wirt geht. Ne, so eine Zecke, die saugt und saugt, ob der Hund oder die Katze dran stirbt, ist der Zecke in dem Fall egal. Und so fühlt sich's an. Und da habe ich mir auch Gedanken gemacht, okay, krass, wie soll ich das stoppen? Ne, ich kann mit einem Schild irgendwie, weiß ich nicht, vor der Wall Street rummarschieren und sagen, so fuck Frontex oder whatever. Aber ich habe gemerkt, das ist alles so Symptombekämpfung. Ne, so Wale zurück ins Meer schieben, ist eine Symptombekämpfung, weil es geht eigentlich darum, keine Ahnung, Fracking zu stoppen und die Entscheidungsfindung der Menschen, die dafür verantwortlich sind, zu verändern. Und dann dachte ich, okay, ich will die Entscheidungsfindung verändern, ich muss das Bewusstsein verändern. Wie kriege ich genug LSD, um es ins Grundwasser zu kippen, um möglichst viele Menschen auf einmal auf eine psychedelische Reise zu schicken, um möglichst schnell, sage ich mal, diesen Tipping Point zu kriegen, dass viele Leute umdenken. Und das ist natürlich nicht realistisch, ne? Oder hast du das auch probiert?
Ich glaube, jeder hat diesen Gedanken, hey, einmal LSD genommen, ich packe das ins Grundwasser, dass jeder einmal checkt, wie die Welt läuft.
Ja, und mittlerweile bin ich davon abgekommen. Ich glaube, LSD ist nicht für jeden. Aber was ich halt stattdessen gefunden habe, ist Kakao. Und da habe ich gemerkt, okay, krass, ich muss dafür nicht mal ein Verbrechen begehen. Ich kann das den Leuten auch näher bringen und selber davon gut leben. Und wirklich, sag ich mal, mit dem Bewusstsein der Menschen arbeiten, statt mit den Problemen, die auftauchen. Weil die Probleme, die symptomatisch auftauchen, jetzt Klimaerwärmung sehr deutlich merkbar bei uns, zu merken, okay, es bringt nichts, irgendwie zu versuchen, die Symptome zu bekämpfen und es irgendwie, weiß ich nicht, zu reduzieren. Vielleicht auch, bestimmt, an diesem Ende auch. Doch noch wichtiger ist es, dass wir nachhaltig die Entscheidungsfindung der Menschen verändern.
Ja.
Und ich glaube, das tust du in dem Sinne ja auch. Also wenn dir daran gelegen ist, das Beste für den Menschen, mit dem du sprichst, rauszuholen, dann wird ihn diese Entscheidungsfindung begleiten und ihm vielleicht sogar noch über Jahre nutzen, selbst wenn er Nein gesagt hat.
Ne? Voll. Und das ist halt was voll Schönes. Also so dieses, was du gesagt hast, so etwas zu kreieren, das Einfluss hat. Und das sehe ich bei dir absolut. Also du hast da eine richtig geile Vision und hast was richtig Geiles aufgebaut.
Jo, dankeschön.
Gerne. Ja.
Gebe ich gern zurück. Also ich finde das unglaublich wichtig, so diese alten Taktiken und Strategien einfach neu zu erfinden und nicht zu sagen, ja, verkaufen ist scheiße, sondern zu sagen, hey, du kannst verkaufen und du kannst so verkaufen, dass es dir und deinem Gegenüber nutzt. Du musst niemanden ausnutzen, sondern es kann auch einfach nützen.
Ja.
Und das ist echt wertvoll, Nico. Danke dafür.
Danke dir.
Jetzt kommen wir langsam schon zum Ende unseres Gesprächs. Das ging jetzt ratzfatz.
Ging schnell, ja.
Und zwar frage ich ganz gerne am Schluss auch noch so nach deiner Vision. Mhm. Also so, was möchtest du mit deinem Tun bewirken, verändern, erreichen und wohin möchtest du die Welt bewegen?
Mhm. Ja. Meine Vision ist so dieses, ich habe das letztens auch angesprochen und ich bin gar nicht mehr so in diesen krassen 10 Jahre, 15 Jahre, das und das muss da passieren. Für mich ist es, jedes Jahr bin ich on track, bin ich bei meinem Weg. Aber wenn du nach konkret etwas fragst, kann ich das sehr gerne teilen. Und zwar, das ist das, dass ich vor allem Unternehmern genau dabei helfen möchte, diese zu supporten, sowohl mental, auch emotional, ihre Struggles anzugehen. Mhm. Weil diese Menschen, also es hilft jedem Menschen so. Jeder Mensch, mit dem ich da arbeite, hat es Einfluss. Doch diese Menschen führen Unternehmen, haben noch mehr Einfluss, haben Geld, das sie bewegen, haben Mitarbeiter. Und wenn man bei denen noch mal ein paar Stellschrauben dreht, hat es einen mega krassen Hebel, wie sie ihre Mitarbeiter führen, wie sie ihr Privatleben gestalten, wie sie ihr Unternehmen auch noch mal gestalten. Und das ist so, wo sich mein Sales-Aspekt mit dem Emotional Release-Coaching-Anteil komplett verbindet. weil ich brauche diese eine Komponente, um mit diesen Unternehmern einen Draht aufzubauen. Hm. Und ich brauche die andere Komponente, um dann unter die Arme zu greifen. Und das ist so das, was meine Vision ist, da wirklich mit Unternehmern zusammenzuarbeiten, mit Selbstständigen, genau auf dieser Ebene, sie unter die Arme zu greifen bei Themen, wo es Blockaden gibt, wo es Mindfucks gibt. Und genau das ist so das, wo es für mich hingeht. Und kann halt auch sagen, so, es ist im stetigen Wandel, so dieses SS. Woche für Woche entwickelt sich das weiter. Das kennst du wahrscheinlich bei dir auch. So diese Vision. Es wird klarer. Mal ist es unklarer, mal ist es klarer. So. Und genau das ist so das, jeden Tag einfach dafür aufzustehen. So. Und das ist das, was mir Spaß macht. Ja.
Nice. Fühle ich. Mhm. Ja. Weil ich glaube, die Zeit ist vorbei, wo wir uns abfinden können mit, ja, so ein, also vor allem Menschen wie du und ich mit einer Vision, die die Welt wirklich maßgeblich verändern wollen, da ist es, glaube ich, wichtig zu gucken, okay, was ist am effektivsten? Ne? Wo ist der größte Hebel? Und wo ist für mich persönlich mit meinem Skillset, mit dem, was ich mitbringe, der größte Hebel? Und ja, das fühle ich bei dir sehr, sehr stark. Also vielen Dank, dass du diese Arbeit machst. Und ich freue mich auf all die Veränderungen, die dann dir in die Wege geleitet werden. Und wenn Kakao dabei mitfließen darf,
let me know. Sind die geilsten nichts Sessions. Lieber als das. Ich schwör's dir. Ja. Sind die geilsten Sessions mit Kakao.
Geil, Mann. Geil. Freut mich. Ja, Nico, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir packen natürlich alles in die Shownotes zu deiner Arbeit und deinem Angebot. Sehr gerne. Und danke auch an alle fürs Zuhören. Bis bald.
Danke. Ciao.
Das war der Podcast mit Nico Hallermeier. Ich hoffe, es hat dir so viel Spaß gemacht wie mir. Alle Infos zu Nicos Ethical Closing Ausbildung sowie zu seinem Angebot und seinem Wirken und auch sein LinkedIn-Profil zur Abwechslung mal findest du in den Shownotes. Er freut sich, wenn du Kontakt mit ihm aufnimmst, und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Bis ganz bald, dein Misha.